Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, in dieser Woche wollen wir uns mal ein bisschen näher mit dem Gerichtsverfahren gegen Google in den USA beschäftigen. Da gab es ja jetzt die Entscheidung, dass sich Google nicht von seinem Chrome-Browser und auch nicht von Android trennen muss. Allerdings muss Google einige Daten offenlegen oder seinen Wettbewerbern zur Verfügung stellen. Und wir lernen auch aus den Gerichtsunterlagen einiges Neues über die Ranking-Verfahren bei Google. Darauf werden wir uns heute konzentrieren und außerdem gibt es auch noch Infos zu einer Studie, die zeigt, dass Googles Marktanteil nach wie vor sehr hoch ist. Allerdings müssen wir da noch ein bisschen genauer hinschauen, um das richtig zu interpretieren. Ja, legen wir gleich los und zwar mit der vielleicht wichtigsten SEO-Meldung dieser Woche, nämlich dem Teilsieg, den Google im Antitrust-Verfahren in den USA errungen hat und ja für Google wahrscheinlich die wichtigste Meldung, dass Chrome bei Google bleibt. Da hatte man ja bei Google ziemlich Sorge, dass man sich vom Browser trennen müsste, weil da ja auch vieles dranhängt, zum Beispiel ja das Erfassen von Nutzerdaten, die man über Chrome sammelt und vieles mehr. Also das ist jetzt tatsächlich abgewendet und dementsprechend verzeichneten auch die Alphabet-Aktien dann nach der Entscheidung einen deutlichen Anstieg im nachbörslichen Handel. Investoren bewerten das Urteil ja auch so, dass es eigentlich nur geringfügige Konsequenzen für Google darstellt. Und die Entscheidung von dem US-Bezirksrichter Amit Mehta, die erfolgt fast ein Jahr, nachdem Google eine illegale Monopolstellung im Bereich der Internetsuche bescheinigt worden war. Im August 2024 hatte ja das US-Bezirksgericht geurteilt, dass Google gegen Section 2 des Sherman Act verstoßen und ein Monopol in der Suche und damit verbundene Werbung gehalten hatte. Und ja, jetzt ist eben dieses Urteil da. Ein zentraler Punkt in dieser Gerichtsentscheidung ist eben, wie schon gesagt, der Chrome-Browser bleibt bei Google. Das hatte ja die US-Regierung sich anders gewünscht, genauer gesagt das Justizministerium. Es hatte ja einen erzwungenen Verkauf des Browsers gefordert. Und der Chrome-Browser, der liefert eben Daten, die Googles Werbegeschäft bei der Auslieferung gezielter Anzeigen unterstützen. Das Gericht hat die Forderung nach einer Veräußerung auch des Android-Betriebssystems abgelehnt und das damit begründet, dass die Kläger mit diesen Forderungen über das Ziel hinausgeschossen seien, weil Google diese Vermögenswerte nicht für illegale Beschränkungen eingesetzt habe. Google wurde aber untersagt, exklusive Verträge abzuschließen. Das Gericht erlaubt Google jedoch weiterhin Zahlungen für das Preloading von Produkten zu leisten. Das Unternehmen darf aber keine exklusiven Vereinbarungen treffen, die Zahlungen oder Lizenzierungen an Bedingungen knüpfen. Das US-Justizministerium, das hatte von Google gefordert, die Praxis der sogenannten erzwungenen Syndizierung einzustellen und das bezieht sich auf Vereinbarungen mit Unternehmen, die sicherstellen, dass Google als Suchmaschine die Standardauswahl in Browsern und Smartphones bleibt. Bekannt ist ja der Deal, den Google mit Apple hat, da fließen ja mehrere Milliarden pro Jahr und damit dann eben Google Standard-Suchmaschine auf iPhones ist und das ist für Apple lukrativ und für Google eben auch wichtig, um mehr Suchvolumen und Nutzer zu erhalten. Übrigens stieg auch die Apple-Aktie nach der Entscheidung deutlich an. Google wird nicht daran gehindert, Zahlungen oder andere Gegenleistungen an Vertriebspartner für das Preloading oder die Platzierung von Google Search, Chrome oder seinen KI-Produkten anzubieten. Das Gericht stellte fest, dass ein Verbot von Zahlungen erhebliche Nachteile für Vertriebspartner, verwandte Märkte und Verbraucher mit sich bringen würde. Allerdings muss Google seinen Zugang zu Suchdaten lockern und das Justizministerium hatte während des Rechtsbehelfsverfahrens im Mai gefordert, dass Google teilen müsse, welche die Generierung von Suchergebnissen oder welche für die Generierung von Suchergebnissen verwendet werden, einschließlich Daten über Nutzerklicks. Ja, und wenn man jetzt wissen möchte, welche Daten muss denn Google jetzt überhaupt teilen und welche nicht, dann muss man relativ genau sich dieses umfassende Gerichtsdokument anschauen. Und dann erkennt man da schon einige Details. Es lässt sich zunächst mal entnehmen, dass Google Suchindexdaten, also Search Index Data, also bestimmte Rohdaten aus seinem Suchindex zur Verfügung stellen muss. Und der Suchindex, der ist laut dem Dokument definiert als Datenbanken, die Informationen über Websites und deren Inhalte speichern und organisieren, die aus dem Web gecrawlt werden. Und diese Offenlegung soll Wettbewerbern helfen, einen eigenen Suchindex aufzubauen und zu verbessern. Und Google muss dazu einmalig bestimmte Informationen zu sogenannten Grenzkosten bereitstellen. Das ist einmal die eindeutige Kennung für jedes Dokument, die sogenannte DOC-ID im Suchindex und eine Kennzeichnung für Duplikate dieser Dokumente. Dann eine Zuordnung von DOC-ID zu URL, welche die eindeutige DOC-ID der Adresse einer Webadresse zuordnet. Das erste Mal, dass eine URL gesehen wurde, das letzte Mal, dass eine URL gecrawlt wurde, der Spam-Score und dann auch noch ein Flag für den Gerätetypen. Aber diese Daten, die müssen eben nur einmalig offengelegt werden und nicht mehrfach, um ja sogenannte Trittbrettfahrer auszuschließen. Im Bereich der nutzerseitigen Daten, die sich auf Interaktionsdaten oder Klick- und Abfragedaten beziehen, da muss Google ebenfalls relevante Datensätze teilen. Diese Daten sind die sogenannten Rohstoffe, die Google zur Verbesserung seiner Suchdienste verwendet. Wir gehen auch gleich noch näher drauf ein, hatte ich ja schon angesprochen, welche Ranking-Faktoren oder welche Daten für die Rankings verwendet werden. Google muss die folgenden Datensätze auch wiederum zu Grenzkosten und mindestens zweimal zur Verfügung stellen, wobei eine Obergrenze noch festzulegen ist. Das sind einmal nutzerseitige Daten, die zum Aufbau, zur Erstellung oder zum Betrieb der Nutzerinteraktion oder zur Protokollierung der Nutzerinteraktion genutzt werden. Dazu gehören Rohdaten, die sich auf Abfragen und Nutzerinteraktionen mit Suchergebnissen beziehen, wie Klicks, Verweildauer oder auch der Nutzerpfad auf der Suchergebnisseite. Außerdem nutzerseitige Daten, die zum Training, Aufbau oder Betrieb der Rank-Embed-Modelle verwendet werden. Und das umfasst Klick- und Abfragedaten, die zum Training dieser Modelle verwendet werden, aber nicht die Modelle selbst und die daraus abgeleiteten Ranking-Signale. Es gibt aber auch einige Daten, die Google laut Gericht nicht teilen muss. Und so lehnte das Gericht zum Beispiel die Forderung nach Offenlegung von Daten aus Datenfeeds oder von Daten, die über Partnerschaften gesammelt wurden, ab, weil die Kläger nicht nachweisen konnten, dass Wettbewerber diese Daten nicht auf kommerziellen Wegen selbst erwerben können. Auch die Offenlegung von Signalen, Attributen oder Metadaten, die in irgendeinem Teil aus nutzerseitigen Daten abgeleitet sind, wurde gestrichen, weil sie zu weit gefasst war und auch hochtechnische Signale umfassen könnte. Und insbesondere die Offenlegung der sogenannten Popularity, die zum Beispiel User Intent Feedback-Systeme einbezieht und Qualitätsmaße wie die Autorität wurde abgelehnt und diese Signale wurden als primär durch Entwicklungsleistung und Innovation entstanden angesehen und die Kläger lieferten nach Ansicht des Gerichts keine ausreichenden Hinweise für ihre Abhängigkeit von Googles Skalenvorteil aus diesen illegalen Handlungen. Ja. Und die Offenlegung von nutzerseitigen Daten, die als Trainingsdaten für die KI-Modelle verwendet werden, wurde ebenfalls abgelehnt. Das Gericht stellte fest, dass die Kläger nicht nachweisen konnten, dass Googles Skalenvorteil bei der Suche zu einem Qualitätsvorteil bei KI-gestützten Suchantworten führt. Und was auch abgelehnt wurde, das sind Daten aus dem Knowledge Graph. Also das sind ja die Knowledge Graph ist ja sozusagen die Datenbank der Entitäten und Beziehungen, die Google nutzt, um ja zusätzliche Informationen eben zu bestimmten Entitäten, also wie zum Beispiel Personen oder Orten, auf den Suchergebnisseiten anzuzeigen. Und ja, last but not least, die Kläger beantragten ja auch die Offenlegung von Daten im Zusammenhang mit Googles Auswahl, Rangliste und Platzierung von Suche-Ads. Und dieser Vorschlag wurde als zu weit gefasst und mit unzureichenden Beweisen behaftet angesehen und daher ebenfalls abgelehnt. Also, wenn man das Ganze jetzt mal zusammenfasst. Insgesamt scheint Google auch im Bereich Datenfreigabe an Wettbewerber doch recht glimpflich davongekommen zu sein. Zwar muss Google einige Einblicke gewähren, aber diese dürften jedoch kaum ausreichen, damit Wettbewerber von Googles Suche-Know-how profitieren und damit ähnliche Dienste erstellen können. Und selbst wenn das gelingen würde, Google wird sich in der Zwischenzeit weiterentwickeln und kann dazu seine riesigen Ressourcen nutzen. Und bis die Wettbewerber also zum aktuellen Stand von Google aufgeschlossen hätten, wäre ihnen Google sowieso schon wieder uneinholbar voraus. Ja, aber jetzt kommen wir noch zum weiteren Aspekt im Zusammenhang mit diesem Gerichtsverfahren. Und das sind bestimmte Ranking-Kriterien, die sich daraus erschließen. Und da ist zunächst einmal das Nutzerverhalten, das hatten wir auch schon öfter thematisiert, das eine zentrale Rolle einnimmt. Google verbessert seine Suchergebnisse, indem es aus dem Verhalten der Nutzer lernt. Jede Interaktion eines Nutzers liefert Google weitere Trainingsdaten und zeigt auf, welche Suchergebnisse als besonders relevant oder hilfreich erachtet werden. Und diese Art des Lernens aus dem Feedback der Nutzer ist schon seit 15 Jahren Kern der Verbesserung im Webranking. Und das Handeln der Nutzer, das zeigt Google, welche Ergebnisse tatsächlich nützlich sind. Und dabei verwendet Google die Nutzerdaten in jedem Schritt des Suchprozesses, angefangen beim Crawling über das Indexieren bis hin zum Retrieval und zum Ranking. Nutzerdaten helfen Google außerdem dabei zu verstehen, welche Anzeigen Aufmerksamkeit erzielen, um die Qualität der Anzeigen besser bewerten zu können. Nutzerdaten werden zum Beispiel verwendet, um zu bestimmen, welche Websites gecrawlt werden sollen, in welcher Reihenfolge das geschehen soll und wie oft das Crawlen stattfinden soll. Ziel ist es, dass der Suchindex ein möglichst breites Spektrum von Themen und Quellen abdeckt und aktuelle Ergebnisse geliefert werden. Wenn Google eine Seite seltener crawlt, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass Verbesserungen an der Qualität der Inhalte oder der Aufbau eines engagierten Publikums notwendig sind, ein sogenannter Spam-Score. Jeder Website wird ebenfalls bei der Entscheidung über das Crawling berücksichtigt. Jedes Dokument, das im Google Index gespeichert wird, erhält eine eindeutige ID, also die Doc-ID, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, die dann eine Reihe von Signalen und Attributen enthält, und beschrieben ist das alles auch in diesem Gerichtsdokument. Ich habe euch auch in den Beiträgen auf SEO Südwest immer noch die Seitenzahlen angegeben, wenn ihr das mal selber nachlesen wollt. Das ist nämlich recht interessant. Vielleicht findet ihr auch noch ein paar weitere Erkenntnisse oder Details, die ich jetzt hier nicht genannt habe. Ja, und zu diesen Signalen, da gehört die Popularität einer Seite, gemessen an der Nutzerabsicht, Klicks und Feedbacksystemen wie Nav, Boost und Glue. Und was Glue ist, darauf gehe ich gleich noch ein. Auch Qualitäts- und Autoritätskennzahlen sind darin enthalten. Die Anzahl der Klicks ist eines der grundlegenden Signale, die Google zur Ermittlung des Rankings verwendet. Obwohl Klicks kein direkter Ranking-Faktor sind, werden sie gespeichert und in Systemen genutzt, die dann über die Platzierung bestimmen. Ein Klick von einem Nutzer, der mit dem Inhalt der Seite zufrieden ist, das gilt als starkes positives Signal. Und das System Glue von Google, was ich gerade schon angesprochen habe, ist eine umfangreiche Protokolltabelle der Nutzeraktivität, und es erfasst unter anderem die Suchanfrage, dann Sprache, Standort und Gerätetyp des Nutzers, die auf den Suchergebnisseiten angezeigten Inhalte, einschließlich Webseiten und Funktionen, was der Nutzer angeklickt hat oder was er mit Mouseover berührt hat, wie lange der Nutzer auf der Suchergebnisseite verblieben ist, und auch Interpretationen und Vorschläge zur Suchanfrage. Google lernt aus jeder einzelnen Suche, weil es misst, wie Nutzer mit den angezeigten Ergebnissen interagieren, um die Vorhersage hilfreicher Ergebnisse zu verbessern. Ein zentrales Element ist das KI-Ranking-Modell RankEmbed Bird, welches durch 70 Tage Suchprotokolle und Bewertungen von Qualitätsprüfern trainiert wird. Dieses Deep Learning-System versteht natürliche Sprache sehr gut und bezieht Informationen über jede Suchanfrage in seine Berechnung ein. Die Aktionen der Nutzer und die Bewertungen der Qualitätsprüfer helfen dem Modell zu erkennen, ob seine Vorhersagen erfolgreich waren. Wenn Nutzer mehr Anzeichen von Zufriedenheit zeigen, weist das darauf hin, dass der Algorithmus gut funktioniert. In dem Dokument wird beschrieben, dass die Qualitätssignale, die direkt von der Website stammen, besonders wichtig sind, und die Bedeutung könnte sogar höher sein als die des Page Ranks. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass die Popularität, ein wichtiges Ranking-Signal, auf Chrome-Besuchsdaten basieren kann. Die tatsächliche Nutzung und Interaktion von Nutzern mit einer Seite könnten also zu deren Popularität beitragen. Aktive Interaktionen wie das Absenden von Formularen, Scrollen oder Einkäufe könnten ein stärkeres positives Signal darstellen als lediglich Verlinkungen. Ja, und jetzt kommen wir, wie schon angesprochen, noch zu einer Studie, auf die ich gestoßen bin. Da geht's mal wieder um den Marktanteil von Suchmaschinen. Und Ich habe mal wieder etwas von Cloudflare gefunden. Die schreiben ja zurzeit auch fleißig über diese ganze Geschichte, weil sie ja sehr aktiv sind, auch im Bereich KI, im Blockieren von KI-Zugriffen, beziehungsweise auch in der gezielten Steuerung solcher Zugriffe. Und ja, nach den aktuellen Zahlen von Cloudflare kommt Google auf einen Marktanteil im Monat Juni von knapp 89%, also genau sind es 88,92%, und das entspricht sogar noch einem Anstieg von etwa 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat. Weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz folgt Bing mit etwa 3%. ChatGPT wird in der Liste nicht separat ausgewiesen, sondern fließt in die Zahlen von OpenAI ein, das es auf einen Marktanteil von 0,23% bringt. Betrachtet man die Marktanteile unter Ausschluss von Google, so liegt Bing mit 27,6% auf dem ersten Platz, dann folgt Baidu mit 19,7% und Yandex mit 17,4% und OpenAI bringt es hier auf 2,04%. Jetzt aber das Interessante, die Methodik. Die Analyse basiert auf einem anonymisierten Datensatz, der über Cloudflares Reverse Proxy gesammelt wird. Und das Unternehmen betreibt ein globales Netzwerk in über 200 Städten in mehr als 100 Ländern. Und zur Identifizierung der Suchmaschinen wurden die Referrer-Header ausgewertet und diese Header zeigen an, von welcher Suchmaschine ein Link angeklickt wurde. Und es wird dabei ausschließlich die Ursprungsadresse des Referrers genutzt. Zusätzlich wird der User Agent Header analysiert und automatisierter Bot-Traffic, der wurde laut Cloudflare konsequent entfernt. Und der Knackpunkt ist meiner Meinung nach dieser. Es wurde nämlich angenommen, dass die durchschnittliche Anzahl der Klicks auf Links pro Suchmaschinenbesuch über alle Suchmaschinen hinweg vergleichbar ist. Und das ist wichtig, weil wenn man ja auch andere Studien betrachtet aus der Vergangenheit, dann weiß man einfach, dass die Klickrate bei ChatGPT zum Beispiel, dass die viel, viel geringer ist als jetzt bei Google. Das heißt also letztendlich, wenn man jetzt die Marktanteile der Suchmaschinen nur anhand der Klickzahl vergleicht, dann muss natürlich zwangsläufig ChatGPT schlechter abschneiden als Google, weil hier einfach ein Vielfaches, eine vielfach niedrigere Klickrate an den Tag gelegt wird. Also eine saubere Studie würde meiner Meinung nach eben das auch noch mit einberechnen und dann käme man sehr wahrscheinlich schon mal auf ein ganz anderes Verhältnis. Da läge wahrscheinlich ChatGPT mindestens im einstelligen, vielleicht sogar im unteren zweistelligen Prozentbereich, was Marktanteile angeht. Aber wie dem auch sei, man sieht, dass Google sich zumindest stabil hält, also dass es hier jetzt keine Verschlechterung gab zu den Vormonaten, aber man wird das auch regelmäßig beobachten müssen. Bin mir sicher, da wird bei ChatGPT und auch bei anderen KI-Tools und Suchen noch einiges gehen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Und ich hoffe, für euch war was Interessantes dabei. Schön, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Und ja, ihr wisst Bescheid, in etwa einer Woche gibt es dann die nächste Ausgabe von SEO im Ohr und täglich natürlich hier auch auf SEO Südwest die aktuellsten SEO-News für euch. Schaut also regelmäßig vorbei. Und zu guter Letzt, wenn ihr Feedback habt oder Kritik äußern wollt oder auch Themenwünsche habt, dann schreibt mir gerne oder pingt mich an auf LinkedIn oder wo auch immer. Und lasst mir doch gerne eine Bewertung da für SEO im Ohr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, euer Christian.